Okay. Halleluja. Heute ist ein intensiver Tag der Lehre. Morgen wird es möglicherweise ein bisschen anders strukturiert sein, aber heute Abend noch einmal Lehre. Hoffentlich habt ihr eure Bibeln dabei, wollen viele Schriftstellen anschauen. Ich bin bei dem Zusammenhang Erkenntnis Gottes und Gemeindebau, was das miteinander zu tun hat. Und bevor wir da weitergehen, will ich ein bisschen, bevor wir weitere Wahrheiten über das Wesen Gottes, wichtige Wahrheiten anschauen, denke ich, lass uns ein bisschen uns erinnern und das nochmal neu so vor Augen führen, was es mit der Erkenntnis Gottes auf sich hat. Und wie das in unser Leben hineinkommt. Erkenntnis Gottes, ich sagte es heute Nachmittag schon, bedeutet aus Erfahrung, aus persönlicher Begegnung mit Gott sein Wesen kennenlernen. Also nicht nur vom Hören sagen, hören, Jesus ist demütig und Gott ist heilig oder so etwas, sondern die Heiligkeit zu sehen, die Demut Jesu wahrzunehmen. Und das ist so wichtig, dass wir die Eigenschaften Gottes wirklich wahrnehmen, weil nur aus der eigenen Wahrnehmung oder der Erfahrung oder der Begegnung kommt echte Wertschätzung. Wenn wir die Demut Christi nicht sehen, werden wir sie niemals wertschätzen. Wenn wir sie nicht wertschätzen, werden wir sie niemals begehren. Das, was wir wertschätzen, begehren wir. Was wir nicht wertschätzen, können wir gar nicht begehren. Wir können dann immer noch sagen, ja, wir sollten eigentlich demütig sein, wir müssen demütig sein, aber das wird nicht viel bringen. Ja? Aber grundsätzlich, unser Leben verläuft so, wir werden von den Dingen angezogen, die wir sehen, die wir bewundern, von denen wir fasziniert sind, die wir als wertvoller, als schön und attraktiv, begehrenswert erkennen. Also die Erkenntnis Gottes ist etwas ganz Persönliches und etwas Reales, etwas Tiefes, was weitaus tiefer geht als nur unsere Gedanken. Die Gedanken sind auch sehr wichtig, aber das ist längst nicht alles. Das ist eine Ebene, aber es soll hineingehen bis in diese tieferen Ebenen, wo wir wirklich wahrnehmen. Die Bibel redet sehr, sehr viel davon, Gott zu sehen. Nehmen wir mal die Konkordanz und schauen mal Schriftsteller an. Gott sehen, Gott wahrnehmen. Die Bibel ist voll davon. Im Psalm, ich glaube es ist am Ende von Psalm 17, wenn ich erwache, werde ich gesättigt von deinem Bild. Der wacht auf, der David, und der sieht etwas. Der sieht ein Bild Gottes. Und das Bild ist so schön und so attraktiv, dass er davon gesättigt wird. Die Begegnung Gottes soll zu emotionalen Erfahrungen führen. Das ist, was die Bibel uns lehrt. Emotionale Erfahrungen in der Gegenwart Gottes, wo wir von Gottes Freude erfüllt werden. Friede Gottes ist eine Emotion. Wenn man den Frieden nicht fühlt, ist er nicht da. Sich zu freuen an Gott, gesättigt zu sein in Gott, das sind Erfahrungen ganz tief in uns drin. Und das brauchen wir. Und entweder die Schönheit und die Güte Gottes sättigt uns, oder wir sind ein leichtes Opfer für den Geist der Welt, der mit allen möglichen Lustangeboten kommt, hinter denen dann irgendwie ein zu hoher Preis steht, den wir dann bezahlen müssen. Aber die Verlockung ist da, wir sind leer und ungesättigt. So, die Erkenntnis Gottes ist extrem wichtig. Und sie kommt als ein Geschenk. Und trotzdem gibt es Dinge, die wir tun können, um uns vorzubereiten, damit wir dieses Geschenk wirklich empfangen können. Gott sagt, Jeremia 24,7, ich gebe ihnen ein Herz, mich zu erkennen. Die Erkenntnis Gottes ist ein Wunder, es ist übernatürlich. Und Gott offenbart sich einem Menschen. Und wenn Gott sich nicht einem Menschen offenbart, dann kann der machen, was er will und die Bibel von vorne bis hinten lesen und er wird nichts verstehen. Er wird nichts verstehen. Es ist ein Geschenk. Matthäus 11, Jesus sagt dort, niemand hat den Vater gesehen, niemand kennt den Vater und auch niemand erkennt den Sohn. Matthäus 11, ab Vers 27, alles ist mir übergeben worden von meinem Vater und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und der, dem der Sohn ihn offenbaren will. Halleluja. Jeder, der Offenbarung bekommen soll aus dem Willen Gottes heraus, wird Gott erkennen. Und es ist der Wille Gottes. Es ist der Wille Gottes. Gott möchte, dass wir ihn erkennen. Dafür sind wir gemacht. Das ist unsere eigentliche Bestimmung, in ihm alles zu finden. Aber wir brauchen dieses Verständnis. Es gibt keinerlei menschliche Bemühungen. Kein Bücherlesen, kein Studieren, kein Theologiestudium, kein Gemeindebesuch, kein Gottesdienstbesuch, kein Gemeindebauseminarbesuch. Es gibt keinerlei Aktivitäten, die von uns heraus dazu führen würden, dass Gott sich uns offenbart. Es ist ein Geschenk, es ist pure Gnade. Es ist pure Gnade. Aber Gott gibt Gnade dem Demütigen. Dem Stolzen widersteht er. Und da gibt es Dinge, die wir tun können, mit denen wir uns an einen Ort begeben, wo Gott uns begegnet, wo Gott sich offenbart, wo Gott sich zeigt, wo wir Begegnungen mit ihm haben. Es gibt praktische Dinge, wie wir uns vor Gott demütigen können und uns an den Platz begeben können, wo er das tun kann, was er schon immer tun wollte. Gott möchte sich offenbaren. Das ist sein großes Verlangen. Jesus sagt zum Vater, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dass sie bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Das ist so gewaltig. Ich habe lange Zeit schon, viele, viele Jahre, bestimmt mehr als 20 Jahre, mich mit diesem Thema Herrlichkeit beschäftigt und immer wieder gebetet, Gott, zeig mir deine Herrlichkeit. Aber als ich verstanden habe, aus der Offenbarung von diesem Vers, Johannes 17, 24, es beginnt alles mit Jesus, lange bevor ich überhaupt über Herrlichkeit nachgedacht habe, über Herrlichkeit studiert habe, über Herrlichkeit gebetet habe, hat Jesus schon beschlossen, er will, dass ich seine Herrlichkeit sehe. Er will das. Es geht alles von ihm aus. Die Initiative beginnt im Herzen Gottes, nicht bei uns. Und es ist Gott, der uns sieht. Er möchte sich uns offenbaren. Und die Offenbarung Gottes, des Wesens Gottes, geschieht als ein Geschenk durch ein Wirken des Heiligen Geistes. Es ist Gott, der Heilige Geist, der Gott den Sohn und Gott den Vater offenbart. Es ist ein übernatürliches Wirken. Ich sage es noch einmal, nicht alles Übernatürliche ist spektakulär. Und wir gehen an vielem Übernatürlichen vorbei, weil wir ein falsches Raster haben und weil wir nach den spektakulären Dingen suchen und die anderen verachten. Aber wenn du schaust in der Kirchengeschichte, Menschen, die etwas bewegt haben und die einen Dienst gehabt haben, haben immer aus dieser Quelle geschöpft. Das, was äußerlich zu sehen war an Machttaten, Zeichen und Wundern oder mächtiger Verkündigung und so weiter, das war nur der äußerliche Ausfluss ihrer engen Gemeinschaft mit Gott. So war es immer. Wenn man ein bisschen liest, wie diese Männer und Frauen gelebt haben, dann sieht man, ihr Geheimnis war nicht die Zeichen und Wunder, ihr Geheimnis war die Nähe zu Gott, war die Gemeinschaft mit Gott. Und dazu sind wir eingeladen und wir können uns öffnen und wir können unsere Abhängigkeit erkennen und wir können verstehen, wenn Gott nicht kommt, wenn Gott nicht uns sieht, wenn Gott sich uns nicht offenbart, wir können nichts tun. Das ist ein Riesenwert darin, unsere Hilflosigkeit zu erkennen. Ein Riesenwert. Und das demütigt uns, weil wir sind alle so voller Elan und wir sind so stark und wir können so viel tun. Aber wir sind so hilflos vor Gott. Wir sind so hilflos, völlig abhängig von ihm. Und das ist ganz schwer, dass wir das innerlich wirklich sehen und bejahen und annehmen. Wir brauchen Hilfe, wir brauchen den Heiligen Geist. Es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, uns Offenbarung zu geben. 1. Korinther Kapitel 2 spricht von dieser wunderbaren Tatsache. Und hier heißt es in 9b, 1. Korinther 2, 9b, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen ist. Achte auf die Reihenfolge. Augen, Ohr, Herz. Augen, Ohr, Herz. Dinge kommen ins Herz durch Auge und Ohr. Das ist der Weg, wie Dinge hineinkommen im Natürlichen. Und das, was mit den menschlichen Möglichkeiten der menschlichen Sinne nicht zu erfahren ist, was in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch den Geist. Was ist es? Es ist das, was Gott für uns bereitet hat. Das ist der Himmel, das ist die Ewigkeit, das ist das Leben mit ihm, das ist das Privileg, Freundschaft zu haben mit ihm, ihn kennen zu dürfen, ihn erleben zu dürfen. Das größte Geschenk in der Erlösung ist nicht Heilung, ist nicht Befreiung, ist nicht Versorgung, ist nicht Wohlstand, ist nicht Dienst. Das größte Geschenk ist er selber. Das allergrößte Geschenk ist das Privileg. Wir als Menschen, die wir Feinde Gottes waren, sind jetzt versöhnt und wir dürfen mit ihm Gemeinschaft haben. Ich glaube, für die Engel im Himmel ist das bis zum heute ein Schock, dass wir Papa sagen dürfen zu einem heiligen Gott. Sie dürfen das nicht. Wir haben eine Beziehung, die sie nicht haben. Aber für sie ist das erstaunlicher als für uns, weil sie diesen Gott ganz anders wahrnehmen und ganz anders kennen und ganz anders erlebt haben. Und bei uns spielt sich das alles auf so einer flachen Ebene ab. Aber Gott schenkt Vertiefung, Gott schenkt Tiefgang. Und das kommt durch den Heiligen Geist. Wir müssen lernen, uns hinzugeben, dem Heiligen Geist Raum zu machen, dem Heiligen Geist. Und dann heißt es noch einmal in Vers 12, wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Darum ist der Heilige Geist gekommen, uns Offenbarung über Gott und über unsere Privilegien der Gemeinschaft und der Beziehung und der Partnerschaft mit ihm zu geben. Und dann ist ganz wichtig unten in Vers 14, es heißt hier, ein natürlicher Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der Geistliche dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte? Wir aber haben Christi Sinn, nämlich durch den Heiligen Geist können wir den Sinn, die Gesinnung, die Haltung Christi kennenlernen. Aber der natürliche Mensch hat, wenn es um die Erkenntnis Gottes geht, keinerlei Chance. Er versteht es nicht und er kann es auch nicht verstehen. Und der natürliche Mensch, das ist der, der von Neuem geboren ist, aber der niemals Schritte in einem Prozess der Jüngerschaft gegangen ist und aus dem Bereich der Abhängigkeit seiner Seele in die Dimension des Geistes gekommen ist. Das ist der natürliche Mensch. Dieses Wort natürlich hier vom Griechischen bedeutet eigentlich der seelische Mensch. Der seelische Mensch. der immer noch lebt auf der natürlichen Ebene der Seele, der kann Gott nicht erkennen, weil Gott Geist ist. Und die einzige Art, wie Gott kommunizieren kann, ist mit mir, ist durch seinen Geist zu meinem Geist. Geist muss zu Geist sprechen. Geist muss sich Geist offenbaren. Geist kann sich nicht Seele offenbaren. Ist völlig unmöglich. Gott ist Geist. Und nur wenn wir lernen, aus dem Natürlichen herauszukommen in das Übernatürliche, in das Geistliche, können wir Begegnungen haben mit Gott. Und Gott kann sich uns mitteilen. Gott kann sich offenbaren. Der seelische Mensch, der nicht erlaubt hat, dass Gott in ihm dieses Werk getan hat, der Trennung von Seele und Geist, der immer noch auf der Ebene der Seele lebt, der kann Gott nicht erkennen. Es ist völlig unmöglich. Er versteht keinerlei geistlichen Zusammenhänge. Da ist wieder dieser Ruf nach Reife, nach Mündigkeit, nach einem eigenen Leben mit Gott, wo wir ihn wirklich kennenlernen. Und bei diesem Vers hier haben wir dann auch den wichtigen Schlüssel. Wenn der natürliche Mensch, der seelische Mensch ist, der auf der Ebene der Seele immer noch stecken geblieben ist, dann was braucht er, damit er freigesetzt wird für Offenbarung? Er braucht das Schwert des Geistes. Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und es dringt durch bis zur Trennung von Seele und Geist. Seele und Geist müssen getrennt werden. Wir haben vor unserer Bekehrung Jahre, Jahrzehnte gelebt auf dieser Ebene des Natürlichen. Und alles, was wir hatten, war unsere Seele. Aber dann sind wir Kinder Gottes geworden, wir haben einen neuen Geist. Und dieser Geist ist aus Gott, etwas vom Himmel, etwas aus der Ewigkeit ist in uns. Aber wir kennen das nicht und wir haben damit keinen Kontakt. Und wir beziehen auch von da nichts, sondern wir beziehen immer noch alles weiter aus dem Bereich der Seele. Das muss dann aufhören. Und es hört auf. Und das Neue wird immer realer, wenn wir erlauben, dass das Wort Gottes, das wir hören und annehmen und tun, dass es in uns sein Werk tut und uns freisetzt von dieser Umklammerung, unser Geist freigesetzt wird, jetzt wirklich zu regieren und uns zu leiten und unsere Entscheidungen mit göttlicher Übereinstimmung einfach zu treffen. Darum ist Jüngerschaft so notwendig. Erinnert euch, wenn ihr da wart, das letzte Mal, wir haben einen starken Schwerpunkt auf Jüngerschaft gesetzt. Wir haben beschrieben, dass neutestamentlicher Gemeinde nicht zu denken ist ohne Jüngerschaft. In diesem Prozess der Jüngerschaft lernen Menschen, das Wort Gottes so an sich wirken zu lassen, dass dieser Prozess vorangetrieben wird und mehr eine Trennung von Seele und Geist stattfindet und wir freigesetzt werden, Gott zu erkennen. Der Heilige Geist bekommt dort Raum in uns zu wirken, wo wir dem Wort Gottes den ersten Platz geben. Gerade bevor ich hierher kam, schrieb mir ein Bruder ein E-Mail und er ist viele Jahre Christ und hat jetzt ein paar Lehren von mir gehört und er sagt, zum ersten Mal hat er überhaupt als Christ jahrelang in der Gemeinde, als Mitarbeiter, als Prediger in der Gemeinde, zum ersten Mal hat er verstanden, dass Gottes Wort die Wahrheit ist. Kannst du das vorstellen? Zum ersten Mal hat er das verstanden. Das hat bei ihm eingeschlagen, wie er blieb. Das ist ja die Wahrheit, das ist die Realität. Das ist, woran ich nicht vorbeikomme. Das ist der ultimative Maßstab. Und das Wort Gottes kann erst dann in uns anfangen zu arbeiten, wenn wir diese Offenbarung haben. Gottes Wort ist die Wahrheit. Das ist nicht ein nett gemeinter Vorschlag. Es ist nicht irgendwie, ja, versuch's doch auch mal. Und wenn dir gar nichts mehr einfällt, du könntest auch das mal bedenken. Das Wort ist der Wille Gottes. Das Wort ist der Maßstab Gottes. Das Wort beschreibt die Gedanken Gottes. Das Wort der Wahrheit beschreibt, wie Gott die Dinge sieht. Das ist das Problem in so vielen Gemeinden. Alle haben eine Meinung. Und in all dem Durcheinander vergessen sie, hallo, wir sind doch hier eigentlich zusammen im Namen des Herrn. Hat der nicht auch eine Meinung? Wäre es nicht einfach mal sinnvoll, wir legen mal alle unsere Streitigkeiten und alle unsere Meinungen beiseite und wir geben uns jetzt hin die nächsten 3 Jahre. Wir wollen herausfinden, was ist seine Meinung? Und sofort würde nämlich Einmütigkeit in die Gemeinde kommen. Durcheinander kommt, weil jeder auf seiner Meinung beharrt. Und der eine sagt es so und der andere so und der dritte sagt, aber in meinen vorigen 3 Gemeinden hat man es so und davor hat man es so und davor hat man es noch etwas anders gemacht. Wen interessiert denn das? Wir haben die ultimative Anordnung des Königs, der sagt, ich bin Gott, ich bin Herr. Möchtest du mir folgen? Möchtest du mir gehorchen? Möchtest du mit mir gehen? Wir alle sind eingeladen, mit Gott zu gehen und wir können mit Gott gehen unter einer Bedingung, dass wir ihn Gott sein lassen. Sonst geht er alleine. Wir müssen ihn Gott sein lassen. Jeremia sagt es, ich gebe euch ein Herz zu erkennen, mich zu erkennen, dass ich der Herr bin. Wir brauchen Offenbarung, dass Gott Gott ist und dass wir nicht Gott sind. Das klingt so einfach. Aber die Probleme entstehen, weil so viele Menschen in der Gemeinde diese Offenbarung nicht bekommen haben. Sie sagen, ja, das ist doch meine Gemeinde und hier darf ich doch mal. Und ich habe auch eine Meinung und ich habe auch einen Titel und ich habe auch ein Diploma und ich bin auch wichtig. Es ist die Gemeinde des Herrn. Und die kann nur unter einer Bedingung in Frieden, in Einheit, in Kraft funktionieren. Nur unter einer Bedingung. Dass wir alle uns demütigen und sagen, Gott sei du Gott. Und lass es nie wieder zu, dass wir versuchen, Gott zu spielen. Hilf uns, den Platz der Demut einzunehmen, der Abhängigkeit, der Wahrhaftigkeit. Und sei du Gott und regiere du. Damit beginnt es. Und bei vielen Gemeinden, die schon lange bestehen, hat es noch gar nicht begonnen. Sie sind kurz vor dem Anfang. Obwohl es sie schon Jahre oder Jahrzehnte gibt. Aber sie haben überhaupt noch nicht begonnen, in das hineinzugehen, was Gott wirklich für sie hat. Lass uns zu Sprüche gehen. Kapitel 2. Und hier in den ersten 12 Versen haben wir ein wunderbares Programm und das baut aufeinander auf. Ich will jetzt nicht das zu sehr in die Tiefe gehen, weil ich ja noch dann wieder zu den Wahrheiten über Gott noch einiges sagen möchte, aber es beginnt damit, die Reden anzunehmen. Mein Sohn, wenn du meine Reden annimmst, meine Gebote bei dir verwahrst, indem du der Weisheit dein Ohr leihst, dein Herz dem Verständnis zuwendest. Ja, wenn du den Verstand anrufst, zum Verständnis erhebst deine Stimme. Was bedeutet denn das, den Verstand anrufen? Dass er noch nicht bei dir ist. Sonst muss ich ihn ja nicht rufen, wenn er schon da wäre. Wenn wir nur begreifen würden in geistlichen Dingen, wir sind absolut hilflos. Egal wie intelligent wir sind, wir mögen studiert sein und mögen Titel haben und alles, aber wenn es um die Erkenntnis Gottes geht, sind wir alle Analphabeten. Deine Intelligenz hilft dir nichts. Wahrscheinlich hast du es damit etwas schwieriger als andere, die nicht so brillanten Verstand haben. Aber es ist auch möglich. So, es ist nicht schuldhaft, einen besonderen entwickelten Intellekt zu haben. Und es ist für Gott nicht ein Hindernis, wenn wir darauf nicht unser Vertrauen setzen. Diese Hingabe an das Wort annehmen, zu sagen, ich brauche Verstand, ich brauche Einsicht, ich brauche Verständnis, ich hab's nicht, ich brauche es, ich will es haben. Wir nehmen die Gebote an, wir verwahren die Gebote. Ihr Lieben, mir wird immer ganz, ganz mulmig, wenn ich so diese hypercharismatischen Christen treffe, die alle 5 Minuten die Vision haben und alle Augenblicke irgendwas sehen im Geist und alle Augenblicke Gott reden hören und immer irgendwelche Pläne und Berufungen und Offenbarungen haben Und sie sind total begeistert über ihre bunten Bildchen, aber wo ist die Substanz? Wo ist die Frucht? Wo ist, dass man hinschauen kann und sagen kann, ja, das hat Hand und Fuß. Und da ist wirklich eine Geschichte, da sehe ich die Spuren Gottes in seinem Leben. Die haben alle paar Monate eine neue Lebensberufung. Ich meine, spätestens beim dritten Versuch sollte man sich denken, das kann nicht Gott sein. Also wenn das jetzt Gott ist, dann waren die beiden anderen Male vorher nicht Gott. Und wenn die beiden anderen Male vorher nicht Gott waren, dann woher nehme ich die Kühnheit zu sagen, aber jetzt ist es Gott. Da ist so viel charismatisches Zeugs irgendwie. Lass uns mal wirklich nüchtern werden, wirklich realistisch werden. Und sagen, Gott, wir brauchen dich. Und die Offenbarung deines Herzens oder deines Wesens kommt nur übereins, wenn wir diese Kette zu Ende gehen, dann irgendwann heißt es, dann, wenn du all durch diese Dinge gehst, wenn das dein Leben ist, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und dann wirst du die Erkenntnis Gottes gewinnen. Es gibt keine Erkenntnis Gottes, bevor die Furcht des Herrn anfängt, irgendwie Substanz zu gewinnen in meinem Leben. Das gibt es nicht. Erst kommt die Furcht des Herrn und dann kommt die Erkenntnis Gottes. Und wenn die Hingabe an das Wort Gottes, auch das geschriebene Wort Gottes, wenn die nicht zu einer Furcht des Herrn führt, gibt es null Chance, dass eine echte Erkenntnis Gottes kommt. Wir können ein charismatischer Schwätzer werden, aber das lohnt sich nicht als Ziel, weil es davon mehr als genug gibt. Amen. Die Erkenntnis des Wesens Gottes, jedenfalls als echte Offenbarung, als Realität, kommt nicht, bevor nicht ein Herz kommt, das Gott fürchtet. Die Furcht des Herrn, Sprüche 1,7, ist der Anfang der Erkenntnis. Erst kommt die Furcht des Herrn und dann kommt die Erkenntnis Gottes. Und die Furcht des Herrn kommt als Ergebnis einer Hingabe an das Wort, die nicht theoretisch oder theologisch, akademisch und losgelöst ist von unserem Charakter, von unserem Lebensstil und von unseren praktischen Entscheidungen. Und wenn da Leute grundlegende Anordnungen des Wortes großzügig ignorieren und dann in das Übernatürliche hineingehen, ich halte das für geistlich lebensgefährlich. Lebensgefährlich. Wer gibt uns das Recht, die Anordnung Gottes zu sortieren und die, die uns Unbequemlichkeiten geben, die uns in Konflikt mit unserem religiösen Umfeld geben, die lassen wir beiseite, die deuten wir um. Taufe, Geistestaufe, Jüngerschaft, das sind Anordnungen des Herrn, das sind keine menschlichen Erfindungen, das ist nicht eine neue Welle, das ist, was der Plan Gottes ist für die Gemeinde. Wer kann sagen, ja, das ist nicht so wichtig? Leute kommen zu mir von einer landeskirchlichen Hintergrund und wir wollen uns taufen lassen. Ich sage, geht zu eurem Pastor. Ja, da waren wir schon. Ja, und was sagt er? Ja, er sagt, Taufe ist nicht so wichtig. Wer gibt uns das Recht zu sagen, diese Anordnung des Königs überspringen wir? Die haben wir innerlich, gedanklich schon erledigt. Wir haben unsere Form. Wer gibt uns das Recht? Und es wird heute sehr viel gefachsimpelt. Und die Basics werden weggelassen. Und wir sehen immer mehr Leute, die kein Fundament haben, wo die einfachsten Dinge nicht klar sind. Und dann müssen wir den Mut haben, wir gehen zurück zum Anfang. Es beginnt mit Bekehrung, es beginnt mit Taufe, und dann kommt die Geistestaufe und dann kommt Jüngerschaft und dann kommt das Ältestenteam und all diese Dinge, die das Wort Gottes beschreibt, die zum Leben eines Christen nun einmal unverzichtbar dazugehören. Niemand hat das Recht zu sagen, die Dinge, die lassen wir jetzt beiseite. Und wenn wir dann später über Gemeindebau und die Strukturen und die Ältesten und diese ganzen Dinge dann weitersprechen, dann ist es so wichtig, dass wir dieses Fundament haben. Es ist Gottes Gemeinde und Gott hat einen Plan. Und niemand von uns schwingt sich auf und sagt, ach weißt du Gott, das war früher, das war die Idee von Paulus, aber heute im Zuge unserer Einheitsbemühungen macht diese Lehre Ärger. Ja, das ist der Sinn der Sache. Die Taufe trennt uns von unserer Vergangenheit. Wir gehen in den Tod und kommen wieder raus und dann ist zwischen uns und der Vergangenheit ein unüberbrückbarer Graben. Die Taufe, die biblische Taufe, ich rede nicht von irgendwie etwas, was Menschen Taufe nennen, sondern wirklich Taufe nach Bekehrung mit Untertauchen, ist eine Trennungslinie. Es trennt uns von unserer Vergangenheit und vor allen Dingen trennt es uns von unserem religiösen Umfeld. Und das muss sein. Wir können nicht neutestamentliche Gemeinde bauen, auf eine solche Art und Weise, dass das gesamte religiöse Umfeld, in dem wir uns bewegen, alle applaudieren und begeistert sind. Wenn die, die das Wort mit Füßen treten, uns applaudieren, dann stimmt mit uns etwas nicht. Hallo? Dann stimmt mit uns etwas nicht. Wenn sie Jesus hassen, wenn sie das Wort hassen und wir sind willkommen, dann stimmt mit uns etwas nicht. Nicht, dass wir Streit provozieren wollen, nicht, dass wir irgendwie künstlich irgendwie Leute ermutigen wollen, uns zu steinigen oder irgend so etwas. Ja, so krank sind wir ja auch nicht. Ja? Aber das Wort und die Anordnung des Wortes sorgen dafür, der Gehorsam dem Wort gegenüber sorgt dafür, uns zu trennen von unserem religiösen Umfeld. Und wir müssen einfach nur mit aller Selbstverständlichkeit die Dinge so erklären und darstellen, wie das die Bibel tut. Nirgendwo siehst du, dass die Apostel gesagt haben, ach, wenn du jetzt die Taufe machen würdest, gäbe das in deiner Familie Probleme. Ach, weißt du was, in deinem Fall, komm, Liebe, Schwamm drüber, das lassen wir mal beiseite. Nirgendwo. Die Apostel hatten nicht die Freiheit, weil sie Jesus gegenüber verpflichtet waren. Nirgendwo sehen wir, dass das eine Errungenschaft ist von großartiger Liebe und Toleranz, wenn in unserer Gemeinde geisterfüllte Leute und nicht geisterfüllte Leute alle irgendwo ihre Nische haben. Das ist keine Errungenschaft, das ist eine Pest. Die Bibel wurde von zungensprechenden Aposteln an zungensprechende Jünger geschrieben. Alle waren geistgetauft, das war der Standard. Und wenn Leute sich bekehrt haben, dann hat man nicht gesagt, ja, dann schauen wir mal, was jetzt wird. Dann gingen die hin und die beteten mit denen, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Nicht, ob Gott vielleicht geben möchte, sondern die beteten, dass sie empfingen. Die wussten, das Problem liegt nicht beim Absender, beim Empfänger. Deswegen muss man nicht im Gebet Gott jetzt willig machen, man muss die empfangsbereit machen. Und man muss ihnen sagen, das ist Standard, du hast dich bekehrt, Wassertaufe, herzlichen Glückwunsch und jetzt kommt Schritt Nummer 3. Geistertaufe und du wirst in neuen Zungen. Ja, muss ich das wirklich? Wer sich dem Herrn hingegeben hat, wird so eine dumme Frage nicht stellen. Der wird sagen, hey, alles was Gott hat, will ich haben. Wenn da noch irgendwas ist, her damit. Aber wer immer noch seine eigene Würde verteidigen will, wer immer noch irgendwie in Kontrolle sein will, wer immer noch seine fromme Verwandtschaft zufriedenstellen will, der wird dem Wort nicht gerne gehorchen wollen. Und die müssen wir herausfordern. Sie brauchen die Botschaft, es ist der König. Es ist nicht unsere Lehre, es ist nicht unsere Strömung, es ist nicht unsere Bewegung. Der König hat geboten. Die Zeichen, die denen folgen, die glauben, sind, sie werden in neuen Zungen sprechen. Das sagt der König. Glaubst du an den König? Ja, dann sprich in Zungen. Glaube ohne Werke ist tot. Ja, aber wir können die ja nicht zwingen. Nein, brauchen wir nicht. Wir heben nur den Standard hoch und sagen, das ist, was wir tun. Und alle sind eingeladen, mitzugehen. Und wenn du was anderes möchtest, du wirst eine Gemeinde finden, wo man 3/4 des Wortes verdreht und wo man immer noch sich mit irgendwelchen Mitteln irgendwie ein gutes Gefühl am Sonntag vermittelt. Mach, was du möchtest, aber wir bauen neutestamentliche Gemeinde, die dem König folgt. Amen. Und alle sind eingeladen, aber alle unter der gleichen Bedingung. Das ist ja nicht... Ich meine, wir wollen ja niemanden zwingen, wir dürfen ja nicht jemandem was überstülpen. Meine Güte, was haben wir alles für Hemmungen und Skrupel? Jeder Chef gibt Anordnungen in seiner Firma. Der Staat gibt Anordnungen für seine Bürger. Sagt auch nicht, ja, da stülpen wir den Bürgern was über. Jeder muss einen Personalausweis haben. Ich meine, wir wollen ja nicht unsere Bürger vergewaltigen. Wir sind ja demokratisch, liberal, tolerant. Geh mal zum Einwohnermeldeamt und sag, also Personalausweis, das sehe ich nicht so. Per Gesetz bist du verpflichtet, als Bürger dieses Landes einen Personalausweis zu haben und bei dir zu führen. Hast du ihn dabei? Meiner ist deiner Tasche. Da regt sich keiner ab und sagt, was für ein unterdrückter Staat. Die fordern von mir, was ich nicht mag. So, es gibt in allen möglichen Lebensbereichen die Tatsache, dass da Standards vorgegeben werden und du wirst nicht um deine Meinung gefragt. Und wenn es in der Gemeinde um die Ehre des Königs geht, dann schleichen wir auf Zehenspitzen durchs Tulpenfeld und wir wollen dann niemanden irgendwie zu nahe treten und niemanden auf die Füße treten. Wem wollen wir gefallen? Dem König oder Menschen, die nicht sich die Knie beugen wollen vor dem König? Wir müssen das entscheiden. Er ist der Herr, er ist Gott, es ist seine Gemeinde. Der darf anordnen, was er wollte. Wir können doch froh sein, dass da nicht steht, an jedem Sonntag kommen wir auf Knien zum Gemeindehaus gerutscht. Aber er hätte es schreiben können, weil er der König ist. Aber er ist ein guter König. Und er lässt solchen Quatsch. Aber andere Dinge sind ihm wichtig. Und ob du das verstehst, ja, ich verstehe das nicht, warum die Taufe so notwendig ist. Eine Stunde haben wir mit Taufe gelehrt und jemand sagt, ja, jetzt möchte ich aber wissen, gib mir einen Grund, warum ich mich taufen lassen soll. Eine ganze Stunde lehre ich über Taufe und jemand kommt, ja, jetzt habe ich nur eine Frage, bitte, was ist denn, gib mir einen Grund. Mir fiel erst mal gar nichts ein. Weil ich habe ja schon alles genannt. Wie kann man so eine Frage stellen? Wenn es der König gebietet, dann was wollen wir diskutieren? Ich will, dass ihr alle in Zungen sprecht. Bitte, was wollen wir da diskutieren? Ist das Anordnung von höchster Stelle? Da sagen wir, ja, Sir, und die Sache ist geritzt und fertig. Ja, aber wir wollen ja niemandem was überstülpen. Wir müssen diese Skrupel mal über Bord werfen. Wir sind vor dem König verantwortlich. Der wird nachher sagen, was hast du mit den Leuten gemacht, die ich dir geschickt habe? Hast du denen lauter extra Ausnahmen zugebilligt, die im Wort nicht zu finden sind? Hast du denen vermittelt, dass mich zu lieben bedeutet, mir zu gehorchen? Hast du denen gesagt, was das Wort sagt? Das werden wir einmal gefragt werden. Und lieber machen wir uns jetzt ein bisschen Ärger und da oben dann eine gute Stunde. Als umgekehrt. Hier fühlt uns man, oh, ist der tolerant. Du, da kann man Mitglied sein, ohne überhaupt, weißt du, das ist so eine ganz liberale Gemeinde. Da kann ich Schlagzeug spielen und am Wochenende spiele ich in meiner Hardrock-Band Heavy Metal. Und wenn ich fertig bin mit meinem Auftritt, dann gehe ich einfach vor der Predigt nach Hause. Ich habe ja meinen Dienst getan. Und wenn ich gar nicht auf dem Dienstplan bin, dann brauche ich auch gar nicht zu kommen. Da kräht keiner nach. Eine ganz liberale Gemeinde. Ja, hallo. Wo gibt es denn sowas? Es gibt Gemeinden, da packen die Musiker ihr Instrument nach dem Lobpreis und gehen nach Hause. Predigt brauche ich nicht. Wenn ich nicht auf dem Dienstplan bin, da komme ich gar nicht. Warum soll ich die anderen Heinis spielen hören? Die können nicht so gut spielen wie ich. Warum soll ich da kommen? Das musst du dir mal vorstellen. Hätte Paulus gesagt, ach ja, das ist auch ein Standpunkt. Ja, warum? Also wollen wir dir nicht zu nahe treten. Unsere ganze Mentalität ist schief, weil wir nicht sehen, es ist die Anordnung des Königs. Es ist sein Haus, es ist seine Ordnung, es ist seine Gemeinde. Wir müssen uns nicht entschuldigen. Wir müssen nicht denken, verbanne das endgültig aus deinem Herzen. Ja, wenn das ruchbar wird, wie wir hier regieren und wie wir hier Menschen behandeln, wenn das der Sektenfahrer wüsste, der wird es früh genug erfahren, entspann dich. Oh Gott. Furcht des Herrn kommt durch Hingabe an das Wort Gottes. Indem ich anerkenne, es ist das Wort Gottes. Es ist nicht Paulus Idee, es ist nicht Petrus Idee, es ist nicht eines Menschen Idee, es ist das Wort Gottes. Alle Schrift ist eingegeben von Gott und ist nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Unterweisung. Die Schrift soll überführen. Manche, die sich zum Dienst vorbereiten, lehren, wir sollen nicht überführen predigen. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Die Lehre ist zur Überführung da. Das heißt, mit Begründungen aus dem Wort erklären wir, das ist richtig und das ist falsch. Wer es so macht, macht es richtig und wer es so macht, macht es falsch. Das ist Überführung. Mit Begründung zeigen, dass jemand verkehrt liegt. Paulus hat überführend gepredigt. Seine Leute, die von ihm gelernt haben, haben überführend gepredigt. Wir müssen überführend predigen. Wir müssen auftreten als solche. Das ist richtig und das ist falsch. Und das alleine ist ein Anstoß in unserer Gesellschaft. Und das ist ein Anstoß in der religiösen Gesellschaft. Jawohl. Das machen wir uns einmal klar und sagen, Herr, du wirst Gnade schenken, dass wir da heile durchkommen und weiter geht's. Weiter geht's. Wir sind ein Anstoß. Die Herrschaft Christi ist in dieser Welt und ganz speziell in der frommen Welt nicht willkommen. Und wer immer die Herrschaft Christi predigt nach diesem Buch, wird Probleme bekommen. Das ist uns verheißen. Und das ist unsere Ehre. Er hat gelitten, er wurde verachtet und wir werden auch verachtet. Aber da werden Menschen sein, die zerbrochen sind, die am Ende sind. Und die das annehmen, was wir sagen, und in 2-3 Jahren blühen die auf und haben ein neues Leben. Und die werden absolut dankbar sein. Und die Frucht des Wortes in ihrem Leben ist mehr Lohn für uns und mehr ist wichtiger als all das, was alle möglichen Kritiker sagen mögen. Lass sie sagen, was sie wollen. Das Wort ist die Wahrheit. Fertig. Fertig. 5. Mose 17, 18 bis 20, da ist diese Hingabe an das Wort. Und das Wort führt dazu, dass wir unser Herz nicht überheben über unsere Brüder. Und dass wir gehorsam lernen. Und dass wir in den Segen Gottes hineinkommen. Und genau dasselbe sehen wir eben auch hier in Sprüche 2. Und da sehen wir, es beginnt mit der aufmerksamen Hingabe an das Wort. Und wir erkennen unseren Mangel, unsere Bedürftigkeit. Und wir bewahren das Wort. Und dann werden wir verstehen, Vers 5, die Furcht des Herrn. Und dann werden wir Erkenntnis Gottes gewinnen. Erkenntnis Gottes kommt niemals ohne die Furcht des Herrn. Man kann die ganze Bibel auswendig lernen. Wenn man nicht die einfachsten Dinge, die Gott gebietet in seinem Wort, ernst nimmt als Anordnung Gottes und sein Leben danach anfängt auszurichten, wird man keine Erkenntnis Gottes gewinnen. Weil Erkenntnis Gottes ein Geschenk ist. So, alles beginnt damit, dass wir diese einfache Wahrheit hochhalten. Gottes Wort ist der ultimative Maßstab. Alle Fragen, wenn wir nachher über Gemeindestruktur, über den Dienst und all diese Dinge sprechen, alles wird geregelt durch das Wort. Das ist der Maßstab. Und wenn wir das einmal verstanden haben, dann hören viele Fragen auf. Dann ist die Zeit mit nutzlosem Debattieren vorbei. Dann lesen wir ganz klar, das ist die Anordnung und das werden wir tun. Wir sind entschieden, dem Wort zu folgen. So, das wollte ich noch einmal in Erinnerung bringen als Grundlage, wie wir uns hineinbewegen in die Gemeinschaft mit Gott und wie wir erlauben, dass das Wort sein Werk in uns tut. Wir verpflichten uns, wir unterwerfen uns, wir übernehmen die Gedanken Gottes, wir erklären, Gedanken, die Gott widersprechen, sind eine Lüge. Und wir machen sie zu unserem Feind. Es gibt keinen Bereich, wo der Teufel mehr lügt als das Wesen Gottes. Es gibt keinen Bereich, ganz am Anfang, dem wir im Garten, der Angriff des Teufels auf das Wort Gottes, die Integrität, die Zuverlässigkeit des Wortes Gottes, sollte Gott wirklich gesagt haben? Und der zweite Angriff gilt der Güte Gottes, dem Charakter Gottes. Ja, Gott werden schäbige, selbstsüchtige, gemeine, hinterlistige Motive unterstellt. Der Feind lügt in Bezug auf den Charakter Gottes. Weil wenn wir Gott verzerrt sehen, nicht in seiner Güte, nicht in seiner Heiligkeit, nicht in seiner Klarheit, in seiner Schönheit, wir können ihn nicht lieben. Lieben kann unser Herz nur den biblischen Gott. Einen Gott, den man nicht verstehen kann, von dem man nie weiß, was er will, dem man nicht gefallen kann. Einem solchen Gott kann man nicht wirklich mit frohem Herzen dienen. Das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Und Gott möchte in unser Herz ganz tief eine Grundüberzeugung geben. Egal wie viele Dinge da sind, noch, die wir noch nicht verstehen im Wort. Lass uns auf das konzentrieren, was wir schon verstehen. Und dann werden wir mehr Licht bekommen. Viele sind Spezialisten da drin mit schwierigen Schriftstellen. Und sie haben ihren Auftritt immer bei den Fragestunden. Und sie bringen dann Schriftstellen hervor, von denen sie keine Ahnung haben und keiner von uns eine Ahnung hat. Und eigentlich wollen sie gar keine Antwort, sondern sie glänzen nur damit, sie haben wieder etwas gefunden, worauf keiner eine Antwort hat. Aber wir machen keinen Bibelquiz, ihr Lieben. Sondern die Beschäftigung mit der Schrift führt zum Gehorsam. Und jede biblische Lehre, die nicht zur Gottesfurcht führt, ist ungesunde Lehre. Ist nur ein Kreisen um irgendwelche Theorien. Es gab im Mittelalter mal so einen Theologenclub, die waren sehr advanced, also wie sagt man, fortgeschritten. Die haben sich dann ernsthaft Gedanken darüber gemacht, wie viele Dämonen auf die Spitze einer Stecknadel passen. Ja? Das waren so ihre Fragen, die sie heiß diskutiert haben und wo sie das gewälzt haben und so. Ernsthaft, das ist kein Spaß. Nee, ich dachte, das ist Satire. Nein, das ist wirklich wahr. Ja? Du siehst, wie krank der Mensch werden kann, wenn er nicht sagt, die Bibel ist dazu da, dass ich lerne, Gott zu gehorchen. Da kommen wir auf die künstlichsten, absurdesten Fragen, die niemandem etwas nützen. Die gesunde Lehre, die gemäß der Gottesfurcht ist, sagt Paulus. Das ist die gesunde Lehre. Und diese ganze Seuche von Fragen und Wortkriege und all das, Paulus sagt, das lasst alles beiseite. Das lassen wir beiseite. Wir für uns und wir da, wo wir Verantwortung haben. In deinem Hauskreis, in deiner Gemeinde, in deiner werdenden Gemeinde. Wenn da Leute mit diesen dummen theoretischen Dingen anfangen, lass das beiseite. Sag du, kein Bibelquiz hier, keine philosophischen, theologischen Zirkel, sondern hier geht es darum, wir wollen Jesus mehr erkennen und Jesus mehr lieben. Fertig, aus. Ja, willst du hier das Wort verbieten? Nein, wir wollen hier konstruktiv arbeiten. Und wenn du solche Spielchen machen willst, mach die aber nicht hier. Ich hoffe, dass wenn wir dann mehr über den Dienst der Ältesten hören, dass wir auch uns Gedanken machen über Autorität. Was ist Autorität? Und es gibt zwei Extreme. Und die allermeisten von uns sind in dem einen Extrem. Wir dürfen nicht zu stark auftreten. Nein, wir wollen nicht stärker auftreten als Paulus und die anderen. Auf keinen Fall, das dürfen wir nicht. Aber in der Gefahr ist kaum einer unter uns. Da können wir ganz locker bleiben. Wir sind in einer anderen Gefahr. Alles zu verwässern und alles zu verwaschen. Und ja nicht jemandem zu sagen, das ist richtig und das ist falsch. Wir haben Angst, dass Leute sagen, du bist ein Schwarz-Weiß-Typ. Da musst du dich freuen, sagen, danke, das habe ich von Jesus gelernt. Danke, dass du das wahrnimmst an mir, das schätze ich. Okay. Nach dieser kleinen Einleitung oder Erinnerung oder... Jetzt lass uns noch einmal zurückgehen und wir wollen uns noch einige Gedanken machen aus dem Wort Gottes. Aussagen, Beschreibungen über das Wesen Gottes, die eine ganz praktische Konsequenz und Auswirkung haben auf den Gemeindebau und auf den Dienst der Verantwortlichen in der Gemeinde. Das ist eine ganz grundlegende Aussage in der Bibel, die enorm wichtig ist und die an vielen Stellen heute oder schon seit fast 100 Jahren in Vergessenheit geraten ist. Und das ist eine Wahrheit, die sehr starke Auswirkungen hat auf die Motivation und auf das Gewissen. Und ich spreche von der Wahrheit der Bibel, die sagt, dass dieser große, gewaltige, erhabene Gott, der das Universum geschaffen hat, der so viel Macht hat, der so unendlich groß ist und gewaltig ist, dass er durch Sünde von kleinen Menschen auf dem Staubkorn Erde verletzt, betrübt, beleidigt und gekränkt werden kann. Das ist eine machtvolle Wahrheit, die wenig beachtet wird. Und das hängt damit zusammen, dass der Feind massiv eingebrochen ist in das Volk Gottes und hat uns ein Bild gemalt von einem Gott, der eben zu groß ist und zu weit weg ist und mit allem Möglichen beschäftigt ist. Und das wäre ja geradezu absurd, dass die Dinge meines Lebens irgendwie auf diesen großen Gott, wo ich doch so klein und so unbedeutend bin, auf den irgendeine Auswirkung hätten. Dieses Bild kommt aus der griechischen Philosophie. Das ist nicht das Bild der Bibel. Das Bild der Bibel ist ganz, ganz anders. Dass Gott Anteil nimmt an unserem Leben und dass die Dinge in unserem Leben, die nicht passen, die Sünde, nicht nur Auswirkungen auf uns hat, nicht nur Auswirkungen auf andere hat. Das ist schon gut, wenn wir das bedenken, dass die Sünde auch Auswirkungen auf die anderen hat. Aber es geht noch weiter. Sünde hat Auswirkungen auf Gott und auf den Himmel sogar. Nach der Auferstehung ist Jesus in den Himmel gefahren und er hat dort mit seinem Blut die himmlischen Heiligtümer gereinigt. Was bedeutet, sie waren verunreinigt. Denn wenn sie schon rein gewesen wären, dann was kann er reinigen? Also waren sie verunreinigt. Sünde auf dem Planeten hat im Himmel Durcheinander angerichtet. Und es musste im Himmel eine Reinigung vollzogen werden. Und die Bibel ist voll von solchen Aussagen, dass Gott Gefühle hat und dass Gott gekränkt und verletzt und betrübt und beleidigt werden kann durch die Sünde eines einzelnen Menschen oder auch die Sünde eines Volkes, einer Gruppe von Menschen. Das ist, was die Bibel sagt. Und wenn da diese Grundsatzentscheidung ist, wir wollen Gott lieben, wir haben diese Herausforderung angenommen, wir wollen Gott lieben, Dann sagt etwas in uns, also wenn Sünde Gott betrübt, dann ist noch mehr Grund da. Sünde muss raus aus meinem Leben. Es hat eine enorm motivierende Wirkung. Wir sehen auch die Güte Gottes, dass er das alles aushält, dass er das alles mitmacht, dass es da ihm nicht irgendwann so viel ist, dass er sagt, also jetzt ist wirklich Feierabend. 2. Samuel 12, 14. Der Prophet kommt zu David und sagt, du hast durch deine Sünde den Feinden Gottes Anlass gegeben zur Lästerung. Der Feind Gottes, der Teufel, die dämonischen Mächte können Gott verhöhnen, können Gott verspotten, können Gott lästern. Durch die Sünde derer, die zu Gott gehören und die mit Gott gehen wollen. Eine ähnliche Schriftstelle, Jesaja 52, Vers 5. Ihr kennt wahrscheinlich den Zusammenhang in Jesaja 51 am Ende. Wird das Volk Gottes beschrieben, wie es den Worten des Feindes sich öffnet. Und der Feind, über den sie doch herrschen sollen, über den sie Autorität bekommen haben, der unter ihren Füßen sein soll, dieser Feind wagt es zu sagen, bück dich, leg dich hin, dass wir hinüberschreiten können, über deinen Rücken. Und das Furchtbare ist, das Volk Gottes tut das, ohne Not. Sie gehorchen der Stimme des Feindes. Ich sage es immer, das ist für mich, diese Passage dort, ist die kürzeste Beschreibung der Kirchengeschichte, die ich kenne in der Bibel. Die Herrlichkeit der ersten Gemeinde wurde verloren, weil wir anfingen, auf Philosophie zu hören. Weil wir anfingen, Gedanken und Ideen und Konzepte hineinzunehmen und die Gnade an die Seite gedrängt haben und menschliche Bemühungen wieder auf den Thron kamen. Die Stimme des Feindes wurde geachtet. Jesus sagt, ihr habt das Wort ungültig gemacht, um eurer Überlieferungen willen. Wir müssen uns entscheiden, entweder das Wort oder die Überlieferung. Und wenn wir die Überlieferung haben, wird das Wort kraftlos werden. Wir können doch nett predigen, aber es wird nicht Herzen durchbohren. Es wird nicht Leute motivieren, es wird nicht Leute anspornen. Es wird nicht Leute sagen, oh, ich will mehr von Gott. Ich will gerader leben, ich will aufstehen. Ich will kämpfen gegen den Kompromiss und gegen die Faulheit in meinem Leben. Es wird die Leute nicht anspornen, weil es keine Kraft mehr hat zu schneiden und aufzurütteln und das Gewissen zu wecken. Wenn wir uns verbinden mit Traditionen, mit Überlieferung von Menschen, wird das Wort Gottes kraftlos werden. Und wenn wir uns verbinden mit dem Wort Gottes, wird Tradition kraftlos werden. Halleluja. Es ist so einfach. Und es macht keinen Sinn, diese beiden unterschiedlichen Konzepte. Wort kommt vom Himmel, Tradition kommt von der Erde und von der Hölle. Diese beiden unterschiedlichen Konzepte miteinander zu verbinden, das macht keinen Sinn. Entweder oder. Und dann ist das Volk in der Niederlage. Das Volk ist beschmutzt. Das Volk ist kraftlos. Und der Herr sagt dort in Vers 5, dann Jesaja 52, 5, ständig, den ganzen Tag wird mein Name gelästert. Also wenn wir das lesen und den Heiligen Geist bitten, was wir ja immer tun sollen, Heiliger Geist, schließ mir die Tiefen des Wortes auf, dann fangen wir an zu verstehen, hier ist eine Klage Gottes. Ständig, den ganzen Tag wird mein Name gelästert. Gott sagt, das tut mir weh, das bereitet mir Schmerzen. Unser Gott empfindet Schmerz über den Kompromiss des Volkes Gottes. Das war die Botschaft der Propheten und in einer abgefallenen oder abfallenden Christenheit brauchen wir dieses Wort wieder. Wir müssen Menschen zurückrufen zum Herrn und wir müssen uns klar distanzieren von Menschen, die den Anspruch erheben, Gott wohlgefällig leben zu wollen und vom Kompromiss nicht lassen wollen. Wir müssen von diesen Menschen uns distanzieren. Es gibt klare Anweisungen im Wort Gottes. Die führe ich jetzt nicht auf, aber die gibt es. An wichtigen Stellen sagt der Apostel ganz klar, solche Meide, von denen wende dich ab. Das heißt nicht, dass wir die nicht ehren. Das sind liebe Menschen und wir können mit ihnen sprechen, wenn du dich der Mann einst bekehrst. Weißt du, ich wünsche dir, lieber Pfarrer, lieber Diakon von dieser Gemeinde, ich wünsche dir, dass du einmal zur Erkenntnis der Wahrheit kommst und richtig dich Jesus hingibst. Das wünsche ich dir. Wie, was, ich habe studiert? Ich sage, ich rede nicht davon. Ich rede von Bekehrung, von sich hingeben, dem König gehorchen. Wir müssen uns trennen. Wir dürfen nicht uns verbrüdern mit Menschen, die das Wort mit Füßen treten. Wir dürfen das nicht. Einheit in sich ist nicht ein so hohes Gut, dass die Ehre Gottes auf der Strecke bleibt. Und das ist ein starker Druck in dieser Richtung. Und wenn wir für die Ehre des Königs sind, dann können wir bei menschlichen Einheitsbemühungen nicht mitmachen. Wer das Wort nicht achtet und das Wort nicht ehrt, den segnen wir, für den beten wir, dass er Erkenntnis Gottes bekommt, aber das ist nicht mein Partner in der Evangelisation. Hallo. Danke. Und diese Offenbarung über diesen, sag ich mal, verletzlichen Gott, das klingt ein bisschen doof, ich weiß jetzt kein besseres Wort, das war eine Realität für die erste Gemeinde. Und der ganze Ansporn, jetzt klare Sache zu machen und wirklich entschieden zu leben, kam aus dieser Motivation, wir wollen Gott nicht betrüben. Paulus gibt Anordnungen, wie Sklaven zu arbeiten haben, und dann gibt er eine Begründung, damit der Name des Herrn nicht verlästert wird. Wenn die Sklaven nicht ordentlich arbeiten, nicht mit der richtigen Gesinnung arbeiten und nur so Dienst nach Vorschrift machen, Gott wird nicht geehrt, Gott wird verlästert. Und die ganze Straße spricht davon, na, guck mal, da der Sklave von dem Millionär nebenan, das ist ein Christ, sonntags ist er fromm, aber guck mal, der will überhaupt nicht arbeiten, der stinke faul. Da war die Gemeinde darum besorgt, welchen Eindruck sie in der Welt machen würden in Bezug auf Gott. Wie viele Gemeinden kennst du heute, wo die Ältesten sich dafür interessieren, mit welcher Haltung ihre Leute auf der Arbeit erscheinen und da präsent sind? Ja, da wird es still im Saal. Wir sagen, das ist privat. Da wollen wir nicht reinsprechen. Die Apostel wollten und die mussten und die haben. Nicht, weil sie Menschen ein Joch auflegen wollten, sondern weil sie gesagt haben, hier geht es alles um die Ehre unseres Gottes. Das war ihre Gesinnung. Fünfte Mose 32. Gott sagt hier 21, sie haben mich zur Eifersucht gereizt durch einen Nichtgott, haben mich gekränkt durch ihre Nichtigkeiten. Damit sind Götzen gemeint, ja? Die Nichtigkeiten oder Nichts, sondern Götzen. So will ich auch sie zur Eifersucht reißen durch ein Nichtvolk, durch eine törichte Natur will ich sie kränken. Sie haben mich zur Eifersucht gereizt. Und dann sagen Menschen, ja, aber das ist ja Altes Testament. Ja und? Du sollst dich töten, das ist auch Altes Testament. Wollen wir damit sagen, heute ist ja Gott ganz anders, in unserer modernen, aufgeklärten Zeit. Also viele Leute glauben, dass Gott eine wundersame Verwandlung durchgemacht hat zwischen Maleachi und Matthäus. Und aus dem zornigen Gott wurde ein freundlicher Papa, dem alles egal ist. Gnade, Gnade, Gnade. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Gottes Gefühle in Bezug auf Sünde haben sich nicht geändert. Gottes Art, mit Menschen umzugehen, die seinen Namen nennen und an Sünde bewusst festhalten wollen, hat sich auch nicht geändert. Gottes Wege ändern sich nicht. Er ist der Gleiche. Er ist der Gleiche. Und wenn ich dann dieses Argument höre, ja, der eifersüchtige Gott, hör mal, das ist doch überholt, das kann man doch heute nicht mehr sagen. 1. Korinther 10, ist das Altes oder Neues Testament? Na ja, gut, Neues, okay. Ihr könnt den Kelch des Herrn nicht trinken und der Dämonenkelch. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilnehmen und am Tisch der Dämonen. Da waren Leute, die haben auf zwei Hochzeiten getanzt. Die waren beim Abendmahl in der Gemeinde und dann zu anderen Gelegenheiten haben sie an heidnischen, okkulten Dingen teilgenommen. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwas stärker als er? Das ist ein Gott, der gekränkt wird durch seine Kinder, die mit Götzen rumspielen. Mitten im Neuen Testament. Und Paulus sagt, ihr könnt nicht beides haben. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht das eine und das andere haben. Und denkt an die wichtige Schriftstelle Epheser 4, 30. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Der Heilige Geist kann durch Sünde wie Lügen, Zornausbrüche, Wut, Lästerung, üble Nachrede und so weiter, alles was da aufgezählt ist, er kann gekränkt werden, er kann betrübt werden. Und die Dinge, die den Heiligen Geist betrüben, das sind die Dinge, die unser Leben öffnen für den Teufel. Gebt dem Teufel keinen Raum. Geschrieben an von Neuem geborene, geisterfüllte Christen. Und ihnen wird gesagt, gebt dem Teufel keinen Raum. Weil wir Gott damit entehren. Nicht nur wir Schaden nehmen, sondern wir entehren Gott. Wir kränken ihn mit diesen Dingen. Und Paulus sagt, betrübt nicht den Heiligen Geist. Das ist so eine wichtige Wahrheit. Und wenn du schon mal ein bisschen Kirchengeschichte studiert hast und Erweckungen angeschaut hast, dann weißt du, in Erweckungen haben sie immer diese Dinge gepredigt. Immer war ein heiliger Gott, der gepredigt wurde, der Sünde nicht ertragen kann. Das wurde gepredigt. Und wer gibt uns das Recht, das einfach wegzulassen? Das, was nicht verkündigt wird, hat keine Wirkung auf die Herzen der Menschen. Und Verkündigung bedeutet vor allen Dingen, dass Gott verherrlicht wird, dass Gott groß gemacht wird. Verkündigung ist eine Form von Lobpreis. Der Herr in seinem Wesen, in seiner Art, muss beschrieben und als herrlich beschrieben werden. Dann wirkt der Heilige Geist in Herzen und sagt, den will ich kennenlernen. Dem will ich näher kommen, dem will ich dienen, dem will ich gehören, dem will ich mein ganzes Leben weihen. Ich will ihn erfreuen. Das wirkt der Heilige Geist, wenn in der Verkündigung der Herr als herrlich dargestellt wird. Darum brauchen wir Verkündigung, die das Wesen Gottes beschreibt. Lest einmal Bücher, die 200 Jahre oder älter sind. Und von Männern Gottes, was die gepredigt haben. Die haben ganz andere Dinge gepredigt, als was heute so umschwanger ist. Ganz andere Dinge. Und sie haben bessere Resultate gehabt, als wir heute. Es macht sehr viel Sinn, zurückzukommen zu den alten Wegen. Zu dem, was früher mit viel mehr Klarheit irgendwie gegeben wurde. Okay. Jetzt der letzte Punkt, den ich noch hier habe. Und das ist auch eine Wahrheit, diese Wahrheiten hängen auch untereinander einfach zusammen, haben Verbindung und bedingen sich gegenseitig. Eine Wahrheit, die uns hilft, standzuhalten gegen den Druck der Anpassung, gegen den Druck des Relativismus, gegen den Druck des Humanismus. Und die Wahrheit ist, der Gott der Bibel, unser Gott, ist ein Gott des Rechts. Er ist ein Gott des Rechts. Seine Liebe ist nicht losgelöst von seiner Hingabe an das Recht. Hiob 8, Vers 3. Wird Gott etwa das Recht beugen? Oder wird der Allmächtige die Gerechtigkeit beugen? Natürlich, nein. Jesaja 9 über Jesus. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dies tun. Hier ist der Eifer Gottes in Verbindung mit Recht und Gerechtigkeit. Ihr Lieben, unser Gott ist ein Gott des Rechts, aber nicht wie ein Richter, der da seine Verhandlungen macht und dann klappt dazu, zieht die Robe aus und sagt, ist mir doch alles egal, jetzt habe ich Feierabend und morgen geht's wieder zu diesem blöden Job. Nein, da ist Gottes Herz drin, das ist sein Wesen, das ist untrennbar verbunden mit seiner Person. Er liebt das Recht und sein Königreich, heißt es hier, wird gefestigt und gestützt durch Recht und Gerechtigkeit. Könnte das der Grund sein, warum heute so vieles so wackelig ist? Weil so wenig Eifer für Recht und Gerechtigkeit da ist. Könnte da nicht ein Zusammenhang sein? Das Reich Gottes wird gefestigt und gestützt durch Recht und Gerechtigkeit. Das sind nur einige wenige Schriften, aber du wirst ganz, ganz viele finden, wenn du da einmal hineingehst. Jesaja 16, Vers 5. Dann wird in Güte ein Thron aufgerichtet werden. Auf ihm, im Zelt Davids, wird einer in Beständigkeit sitzen. Hier wieder unser Herr. Der da richtet und nach Recht trachtet und in der Gerechtigkeit erfahren ist. Das sind Wesensbeschreibungen unseres Herrn. Er richtet, er trachtet nach Recht, er ist in Gerechtigkeit erfahren. Man kann diesen ganzen Aspekt des Rechts und der Gerechtigkeit, was dann auch verbunden ist mit Richten und Gott als gerechter Richter, man kann das nicht trennen von der Liebe Gottes. Und wir haben einen starken religiösen Trend heutzutage, der möchte die Liebe Gottes definieren ohne Recht und Gerechtigkeit. Und das ist eine Verführung. Weil diese Art von Lehre, diese Art von, dieses Verständnis von Gott hindert die Menschen, Furcht des Herrn zu entwickeln. Furcht des Herrn hat ganz viel mit der Tatsache zu tun, ich muss Verantwortung geben, Verantwortung zeigen, muss verantwortlich sein für meine Taten. Ich werde einmal dafür zur Rechenschaft gezogen. Und in diesem humanistischen, gefälschten Konzept von Liebe kommt dieser Bereich von Gericht und Gerechtigkeit nicht vor. Und das verfälscht das Wesen Gottes. Und darum ist dann großer Frieden in der Gemeinde, manchmal für die abscheulichsten Dinge. Weil man dann völlig aus dem Zusammenhang und völlig falsch angewandt dann halt solche Schriftstellen nimmt, wie, ja, wir dürfen ja nicht richten. Ich kenne eine Gemeinde, da wird jemand akzeptiert und gedeckt von der Leiterschaft, der ein bekennender, praktizierender, homosexueller Mensch ist. Und die Begründung ist, als Leute gesagt haben, das passt doch irgendwie nicht, das geht doch irgendwie nicht, dann wurde den Leuten gesagt, ja, hast du etwa keine Sünde? Das ist der Geist des Humanismus. Das ist die Empörung gegen einen Richter. Der Mensch ohne Gott empört sich über die Idee oder die Vorstellung, er muss Rechenschaft geben. Der moderne Mensch in Rebellion gegen Gott will nicht verantwortlich sein. Niemandem, nicht mal sich selbst gegenüber. Das ist das Wesen unserer Kultur. Das ist das Wesen des Menschen. Und die Antwort ist, wir predigen Gott als gerechten Richter. Der Recht nach Recht trachtet und in Gerechtigkeit erfahren ist. Jesus sagt zu den Schriftgelehrten, Matthäus 23, Vers 23, weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verzehntet die Minze und den Anis und die Kümmel. Und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes, hör mal, was Jesus sagt, die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen. So, der Zehnte war gut und richtig, aber es gab schon damals wichtigere Dinge. Und die haben sie beiseite gelassen. Das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Dieses hättet ihr tun und jenes nicht lassen sollen. Das waren die wichtigeren Dinge, das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Noch einmal, eine Prophetie über Jesus, in Matthäus 12 dann zitiert, Vers 18. Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele Wohlgefallen gefunden hat. Ich werde meinen Geist auf ihn legen und er wird den Nationen Recht verkündigen. Er wird den Nationen Recht verkündigen. Als Jesus anfing seinen Dienst, Jesaja 60 und dann ist es 61, der Geist des Herrn ist auf mir. Und dann geht es aber nur bis zu verkündigen. Sorry, ich weiß es nicht aus, und ich komme, wir lesen mal. Lukas 4. zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Das war die Botschaft, die Jesus damals hatte. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesalbt, Gefangene in Freiheit auszurufen, um Blinden, dass sie wieder sehen werden, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Das war aus Jesaja. Aber wenn du Jesaja liest, dann weißt du, dass Jesus damals etwas weggelassen hat. Nicht, weil er nicht richtig aufgepasst hat in der Sonntagsschule, sondern weil es nicht die Zeit war. Weil Jesus zu der Zeit nicht als Richter gekommen ist. Aber wenn Jesus jetzt wiederkommt, wird er kommen als Richter, und zwar seines Volkes und der Nationen. Und wenn wir gerichtet werden, dann geht es nicht um, kommt er in den Himmel oder nicht, sondern geht es um die Bewertung und um die Belohnung, um den Lohn für unsere Taten. Aber Gott ist ein Richter, ein gerechter Richter. Und das, was Jesus damals weggelassen hat, wird, bevor Jesus zum zweiten Mal und für immer wiederkommt, wird verkündigt werden. Und was war der Teil, den Jesus weggelassen hat? Weiß es jemand? Ein Tag der Rache unseres Gottes. Ein angenehmes Jahr des Herrn und der Tag der Rache. In Offenbarung, die Märtyrer, zu sagen, Herr, wann rächst du unser Blut? Jesus sitzt nicht im Himmel und sagt, ihr sind auf Rache, Bitterkeit. Ich sehe es, ihr seid ja voller Bitterkeit. Sondern er sagt, geduldet euch ein bisschen, es kommt. Er schilt sie nicht, dass sie beten für Rache. Hallo. Das bringt einiges hier oben durcheinander. Aber gehen wir hier noch ein bisschen weiter. Ich komme gleich noch auf diesen Punkt ein bisschen weiter. Dass den Nationen das Recht verkündigen, ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen, einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht hinausführe zum Sieg. Immer wieder Recht und Gerechtigkeit. Das ist ihm wichtig. Und das war auch den Aposteln wichtig. Wir erwarten, 2. Petrus 3, 13, wir erwarten nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde. Und was ist das Merkmal? Alle sind happy. Nein, was ist das Merkmal? In dieser neuen Erde wohnt Gerechtigkeit. Und darum ist Frieden da. Das wissen sogar unsere Politiker, dass es ohne Gerechtigkeit keinen Frieden gibt. Sie wissen nicht, wie sie das umsetzen sollen. Aber immerhin, die Idee ist da. Ohne Gerechtigkeit gibt es keinen Frieden. Das ist allgemein gut, bloß nicht bei uns. Das ist eine Sehnsucht Gottes, Gerechtigkeit aufzurichten, weil Gerechtigkeit beendet das Leiden. Gerechtigkeit ist das Ende von Leiden. Und weil Gott ein barmherziger und anteilnehmender Gott ist, deswegen ist er auch und muss er ein gerechter Richter sein. Und er wird Gerechtigkeit aufrichten, ihr Lieben. Und das war die Hoffnung der Aposteln. Das war in den Gemeinden präsent. Ein neuer Himmel, eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Wir überlassen Gerechtigkeit irgendwelchen politischen Flügeln oder Parteien oder Gruppierungen oder irgendetwas. Aber die wahre Gerechtigkeitsbewegung, die kommt vom Himmel. Gott ist ein Gott von Gerechtigkeit. Und er ist nicht bereit, Unrecht zu akzeptieren. Er schaut nicht drüber weg. Er sagt nicht, ja, so sind sie nun mal, meine Lieben. Da ist etwas in Gott. Er ist nicht bereit, Ungerechtigkeit zu akzeptieren. Und weil wir nicht eben den Löwen kennen, immer nur kuscheln, kuscheln, kuscheln und Gott ist Liebe und Gott ist gut, aber nicht den Löwen kennen, deswegen ist das überhaupt nicht so real in uns. Und darum kommt es auch nicht heraus in der Verkündigung. Und darum kommt es nicht heraus in den Gebeten. Und darum kommt es nicht heraus in dem, womit die Gemeinde sich beschäftigt. Im letzten Sommer, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber es ging eigentlich durch die Medien und es war ziemlich publik. Im letzten Sommer hat das Volk Gottes eine Riesenchance vertan, für den König und für die Wahrheit zu stehen. Stattdessen haben sie die Wahrheit verkauft. Da war das Christiwelt. Das Mega-Event der evangelikalen Christen. Und dann hatten sie ein Seminar angesetzt, für Hilfe anzubieten für Menschen, die aus dem homosexuellen Lebensstil raus wollen. Und dann gab es Druck von den Grünen und so weiter. Und was haben die Christen gemacht? Wegen der Unterstützung von staatlicher Seite, und es ging um 200.000 Euro. Um diese 200.000 Euro staatliche Unterstützung, ja, Angela Schirmherr, Merkel war Schirmherr von diesem Ganzen und so weiter. Und da gab es Gelder. 200.000. Für 200.000 Euro hat die evangelikale Christenheit in Deutschland die Wahrheit verschachert und hat gesagt, naja, dann verzichten wir auf dieses Seminar. Was wäre das für ein gewaltiges Zeugnis gewesen, wenn sie sagen, wir verzichten auf das Stipendium, diese Unterstützung. Aber wir stehen zu unserem Gott und sein Heilsangebot ist nicht zu schmälern. Wir sind nicht käuflich. Das ist eine Schande. Aber wenige haben darüber Trauer getragen, wenige haben da gespürt, oh, was ist das für eine Sache? Wie kann das sein? Wie können wir die Wahrheit verkaufen? Wie denkt Gott darüber? Ja, das war weise von euch. Mir gehen auch die Gelder aus und das war gut, dass er da die letzten 200 genommen hat. Ich hätte das nicht erstatten können. Ist das Gottes Idee? 200.000 Euro, ihr Lieben, das kann ein Geschäftsmann, ein Herr Deichmann oder was weiß ich, kann das aus der Portokasse bezahlen. Das ist Peanuts, das ist überhaupt nichts. Wenn da ein Eifer gewesen wäre um die Ehre Gottes, dann hätte ich gesagt, hier stehen wir, komm, wir geben Interviews, wir machen Pressekonferenz, wir erklären, warum wir keinen Rückzieher machen. Das wäre so ein gewaltiges Ding gewesen, es hätte die Nation erschüttern können. Stattdessen verschachern wir die Wahrheit. Und ich glaube, der Himmel war darüber nicht so gelassen wie die deutsche Christenheit. Weil wir Gott nicht sehen als ein Gott des Rechtes. Er wird das Recht nicht beugen. Er ist nicht käuflich. Er sagt nicht, ach, meine Botschaft passt nicht in die Kultur. Okay, macht nichts, ändern wir sie ab. Nein, er wird das Recht nicht beugen, haben wir vorhin gelesen. Er wird es nicht tun. Und das sind so viele Dinge, ihr Lieben. Und so wenig Hunger nach Gerechtigkeit. Und Jesus sagt, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, die sind selig, die sind glücklich, die werden etwas bekommen. Bekümmert dich das, dass es Gemeindesysteme gibt, die per System, nicht weil ein Mensch versagt hat, per System darauf angelegt sind, Menschen in ihrer Gemeinde ihr ganzes Leben lang in Unmündigkeit zu halten. Die niemals ein Interesse haben, die Leute zu motivieren, zu mobilisieren, Gott zu suchen, in ihre Berufung zu kommen, den Plan Gottes für ihr Leben auszuführen, sondern die sind damit zufrieden, dass die kommen und den Star anhimmeln. Das ist doch pervers. Älteste sind Trainer, sind Coaches, sind keine Stars, die bewundert werden wollen. Sie haben das Ziel, die Leute freizusetzen, den Leuten zu helfen, dass sie aus ihren Problemen rauskommen. Und dann findet jeder seine eigene Berufung. Der eine als Geschäftsmann, der andere als Leiter eines Waisenhauses oder Frauenhauses oder dies oder das oder jenes. Aber jeder hat einen Plan und dieser Plan bedeutet, das Herz Gottes wird leichter, dass ein Verlangen Gottes Segen, Linderung, Hilfe, Rat, Erleichterung, Freisetzung zu geben. Durch verschiedenste Dinge, und das findet gar nicht alles im Rahmen dessen, was wir Gemeinde nennen, statt. Und wenn wir da Gemeindesysteme haben, die Leute in Unmündigkeit halten, dann beschwert das das Herz Gottes. Weil Menschen nicht in ihre Berufung kommen und Segnungen einfach nicht fließen können. Gott ist ein Gott, der Freude daran hat, Gutes zu tun, sagt die Schrift. Ich werde meine Freude daran haben. Es wird mir eine Freude sein, ihnen Gutes zu tun. Jeremia 32, 40. Gott hat Freude daran, Gutes zu tun. Das bedeutet, wenn er gehindert wird, Gutes zu tun, ist er betrübt, oder? Und gemeint ist eine Armee von Menschen, die alle göttlichen Pläne entdecken und ausleben und da, wo sie hingestellt sind, ein Segen sind für ihre Umgebung oder für ihre Stadt oder für eine Nation oder für mehrere Nationen. Das ist Gemeinde. Gott hat so vielfältige Dinge. Aber wenn ein Gemeindesystem so angelegt ist, die Leute werden in Programme einfach reingesteckt und müssen einfach nur immer wieder kommen und kommen und kommen und sitzen auf den Stühlen und bewundern den einsamen Superstar, das ist alles andere als Gemeinde, das ist eine Perversion von Gemeinde. Das hat mit Gemeindedacht im Herzen Gottes 0, nichts zu tun. Und wir sehen doch, wie diese Systeme stürzen und wie sie erschüttert werden und wie es nicht funktioniert. In Russland große Systeme dieser Art, die brechen einfach zusammen und Dinge, die in diese Art von einem Mannsystem möglich sind, die in einer neutestamentlichen Gemeinde mit Ältesten niemals möglich wären. All das kommt ans Licht. Und was mich erstaunt ist, statt dass man analysiert, warum ist das Ganze so gelaufen, geht das nur pro oder contra? Und ist das nun ein guter Mann oder ist es ein schlechter Mann? Aber keiner diskutiert darüber, jedenfalls mein Mitarbeiter aus der Ukraine, der das alles verfolgt im Internet, er sagt, ich sehe keine Beiträge, wo Leute sagen, ja, wir müssen mal über die Form von Gemeinde sprechen. Diese Art von Verbindung, von Business und Gemeinde und diese Ausbeutung und diese Lüge und dieses Appellieren an den Habsucht und dass sich da der Mann Gottes hinstellt und sagt, ich werde euer Geld vermehren. Das ist doch alles krank. Das wäre in einem Ältesten-Team niemals möglich, wenn da Älteste sind und einer kommt einmal auf so eine schwachsinnige Idee. Dann sagen sie, hey, hallo Freundchen, nächsten Sonntag bist du dran. Da wirst du vor der ganzen Gemeinde Buße tun, dass du solchen Schrott abgelassen hast. Und wir werden nie wieder zulassen, dass du solche Müll erzählst. Nie wieder. Das macht er einmal und dann ist gut. Aber weil keine Korrektur da ist, weil man darf ja nicht richten. Ihr Lieben, es ist eine Pest, diese Lehre, die sich bei uns ausgebreitet hat. Kritik ist immer böse. Das ist eine Pest, das hat nichts mit dem Neuen Testament zu tun. Jetzt kommen wir noch zu einem spannenden Teil. Wir haben das viel gehört und das ist wichtig und das ist gut und das hat seinen Platz. Ich lasse jetzt ganz vieles hier in meinem Konzept aus, weil ich merke, es ist schon so spät, aber diesen Punkt muss ich hier noch. Der hat bei mir die Überschrift Richten verboten, / Richten geboten. Und du sagst, ja, wie jetzt? Genau so. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Das ist, was Jesus sagt. Also stimmt es. Aber er sagt noch mehr. Johannes 8, Vers 15. Ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemand. Sagst du, siehst du? Bestätigung. Richten ist böse, richten ist nicht richtig. Vers 16, wenn ich aber auch richte, so ist mein Gericht wahr. Wie? Er sagt, ich richte nicht, und jetzt sagt er, aber wenn ich richte, dann ist mein Gericht wahr. Ja, wie? Hat er nicht gerade gesagt, er richtet nicht, und im nächsten Satz sagt er, er richtet doch? Was ist denn jetzt los? Die Sache ist ganz einfach, richten ist verboten. Und richten ist geboten. Ganz einfach. Wir müssen den Unterschied verstehen. Wenn Jesus sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Das ist eine Person zu verachten, zu verurteilen und von oben herab einfach abzutun. Und sich zu erheben und sagen, also, wie kann man nur so etwas Furchtbares tun? Und wenn wir das tun, kommen wir ins Gefängnis, sagt das Wort Gottes. Wir kommen selber in Probleme. Wenn wir richten, wir werden auch gerichtet. Und dann gibt es andere Schriftstellen. wo dasselbe Wort benutzt wird, nämlich Krino. Bitte denkt nicht jetzt, dass ich ein Griechisch-Experte bin, aber ich kann ein Griechisch-Lexikon lesen, wenn es auf Deutsch geschrieben ist. Und dieses Wort richten bedeutet Krino. Und Jesus sagt, ich Krino nicht. Und dann sagt er, ich Krino doch. Das gleiche Wort. Ja, wie denn jetzt? Ja. Gehen wir erstmal zu Johannes 5. Dies ist eine der massivsten Lügen in der charismatischen Bewegung, die über viele Jahre verbreitet wurde von namhaften Leuten, wo gewarnt wurde vor dem Richten, ohne zu erklären, dass Richten verboten ist und dass Richten geboten ist, wo nie der Unterschied erklärt wurde. Und Kritik wurde immer gleichgesetzt mit etwas Bösem. Und kritisiere ja nicht. Kein Wunder, dass die Sektenbeauftragten hinter uns her sind, wenn wir solche Ideen verkündigen. Kritik ist ein sehr wertfreies Wort und es bedeutet beurteilen. Und wenn uns gelehrt wird und wir eingeschüchtert werden, du darfst nichts beurteilen. Ja, was ist die Folge davon? Wir werden passiv, wir haben Angst, uns zu vergehen, wir haben Angst, den Gesalbten des Herrn anzutasten und wir winken alles durch. Die da oben werden schon wissen. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo die abenteuerlichsten Dinge gelehrt und verbreitet werden. Und niemand ist da, der sagt, hey, hallo. Ja. Lass uns mal zur Linie zurückkommen. Und das geht und das geht nicht. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren haben wir diese schreckliche, dämonische, aus der Hölle inspirierte Lehre über diese Befreiung, die keine Befreiung ist, sondern die Leute dämonisiert. Im Namen von Befreiung kamen Leute unter dämonische Bindungen durch eine Lehre von einem Amerikaner. Und ich habe etwas dagegen geschrieben. Und wir haben dieses Papier, diese Analyse dieser falschen Lehre einem namhaften Mann Gottes gegeben und gesagt, du hast Einfluss, bitte hier, studier das, schau dir das an und erheb deine Stimme. Er sagt, das ist nicht unsere Art, gegen irgendwelche Dinge zu sprechen. Wenn ein Vater sich weigert, den Kindern zu sagen, was richtig und was falsch ist, was für ein Vater ist er dann? Wenn wir Verantwortung übernehmen wollen, wir müssen Dinge bewerten. Wir müssen zu bestimmten Dingen, wir müssen nicht uns äußern über Dienste, die ein bisschen anders sind als unsere Dienste. Aber wenn Dinge einfach wirklich gotteslästerlich sind und wirklich die Schrift verdrehen und Lügen verbreiten, müssen wir Stellung beziehen. Wir müssen das. Wir müssen das. Aber diese Lehre, wir dürfen nicht richten, hat uns so eingeschüchtert. Gerade vor kurzem, wir waren auf einer Konferenz gewesen und schreckliche Dinge sind da passiert und irgendwie die Leitung war irgendwie wie ausgenockt und religiöse Leute haben die Plattform übernommen und jemand in einem solchen schrecklichen religiösen Geist hat dort sich ausgelassen und uns wurde schlecht. Nicht 10 Sekunden hätte dieser Mann das Mikro gekriegt in einer gesunden Gemeinde. Nicht 10 Sekunden. Nach 10 Sekunden spätestens hätten Leute die Unterscheidung haben gesagt, lieber Bruder, lass es jetzt nicht dran, du bist nicht im Flow und setz dich wieder hin. Es war so eklig, es war so furchtbar. Und hinterher kam einer der Leiter zu uns und wollte dann wissen, wie wir das empfunden haben. Und ich habe gesagt, es war einfach furchtbar. Was für eine religiöse Soße, der da über uns alle ausgekippt hat. Es war nicht zu ertragen. Und sonst ein brauchbarer, wunderbarer Mann Gottes, den ich schätze. Sein Argument war, ja, aber weißt du, wir dürfen doch nicht das Herz von jemandem beurteilen. Ich sage, ich beurteile nicht das Herz von dieser Person, aber ich beurteile, was dort für eine Art von Salbung aus seinem Mund kam. Und das war alles andere als der Heilige Geist. Und Leiterschaft, ihr Lieben, schreibt euch das auf, Leiterschaft, ob ihr jetzt ein Leitungsteam seid und noch nicht richtig Gemeinde oder ob es eine Gemeinde ist und es gibt ein richtiges Ältestenteam, wie auch immer, Leiterschaft ist dafür verantwortlich, welcher Geist in der Gemeinde sich äußert. Dafür ist die Leiterschaft verantwortlich. Und sie darf es nicht zulassen, um niemandem zu nahe zu treten, um niemanden zu verletzen, jemanden ausreden zu lassen, der einfach nur Müll in die Gemeinde reinkippt. Das darf sie nicht zulassen. Sie muss den Mut haben, sie muss die Freiheit haben, sagen, Entschuldigung bitte, ich unterbreche das jetzt, ich weiß, das ist nicht höflich, aber es ist notwendig, das ist jetzt nicht dran, setz dich hin. Fertig. Und alles, was dieser liebe Mann Gottes hatte, war der Skrupel, aber wir dürfen doch nicht richten. Da siehst du, wie sich das hineingefressen hat. Das war ein lebhaftes Beispiel für mich. Die Leute sind eingeschüchtert und das Schlimmste, was passieren könnte, sie könnten irgendwie richten. Richten ist verboten und richten ist geboten. Wir dürfen uns nicht über andere stellen. Wir dürfen nicht verurteilen, wir dürfen nicht Personen abwerten und verachten, das dürfen wir nicht. Aber wir dürfen auch nicht Dinge, die Menschen tun, die gefährlich und die falsch und die absolut unproduktiv und nicht aus dem Heiligen Geist sind, an Lehre oder an Manifestationen in der Gemeinde kommentarlos stehen lassen. Wir dürfen das nicht. Wir dürfen das nicht. Wir sind verpflichtet, dem Beispiel Jesu zu folgen und in seinem Sinne zu richten. Jesus hat auch ganz andere Dinge gesagt. Lukas 12, Vers 57. Warum richtet ihr aber auch nicht von euch selbst aus, was recht ist? Jesus macht denen vor, warum richtet ihr nicht? Ja, jetzt bin ich ganz verwirrt. Er sagt, ich soll nicht richten und jetzt sagt er, ja, warum richtet ihr denn nicht? Wir müssen wissen, wann ist es dran zu richten und wann ist es nicht dran zu richten. Und wenn dein Lieblingsprediger irgendwie die falsche Krawatte zum falschen Hemd hat oder wie auch immer, mach die Augen zu und hör eine Audiobotschaft. Und sag nicht, ja meine Güte, wie kann der so eine Krawatte, hat denn seine Frau überhaupt keinen Sinn mehr für Geschmack oder was? Hör auf die Botschaft und vergiss Krawatte. Es ist nicht deine Sache, was für eine Krawatte der hat oder warum der keine Krawatte hat oder was weiß ich oder solche Dinge. Aber wenn Dinge gesagt werden, die nicht dem Wort entsprechen, dann müssen wir das ansprechen. Wir müssen. Und wir gehen hin und sagen, Entschuldigung, ich möchte nachfragen. Die Bibel sagt mir das und das. Wie kommst du dazu, das Gegenteil zu sagen? Das wäre eine gesunde Haltung. Im Beröa, die haben gesessen und gelauscht dem mächtigen Apostel Paulus. Und dann prüften sie alles zu Hause an der Schrift, ob es sich so verhielte. Und dann lesen wir nicht, nächsten Morgen sagt Paulus, Freundchen, kommt mal her. Ich habe gehört, ihr nehmt das nicht einfach so, was ich sage. Ihr geht nach Hause und wollt mich prüfen. Ihr wollt das selber beurteilen? Ihr maßt euch an, meine apostolischen Ergüsse hier zu prüfen an der Schrift? Tastet den Gesalbten des Herrn nicht an. Es gibt Gemeinden, wo, wenn du nicht übereinstimmst, ist es ein Zeichen, dass du dämonisch gebunden bist und du brauchst Befreiungsdienst. In Deutschland, in dieser Zeit, jetzt hier. Dass du Fragen hast, dass du inneren Widerstand hast, ist ein Beweis, dass du nicht frei bist. Das ist, was gelehrt wird. Das ist totale Einschüchterung und Manipulation. Das ist Manipulation und Einschüchterung. Und das hat mit dem Wesen Gottes 0, nichts zu tun. Es ist das Wesen des Teufels. Und das muss so benannt werden. Und wenn es die anderen nicht tun, dann tu du es an deinem Ort, in deiner Umgebung, in deinem Bekanntenkreis. Zieh die Fahne hoch und sag, was geht und sag, was nicht geht. Steh für die Wahrheit. Steh für das Wort. Hesekiel. Hesekiel 22, Vers 26. Hier ist das Wort Gottes in Bezug auf Priester, die nicht tun, was das Wort Gottes sagt. Seine Priester tun meinem Gesetz Gewalt an und entweihen meine heiligen Dinge. Zwischen heilig und nicht heilig unterscheiden sie nicht. Und den Unterschied zwischen unrein und rein lassen sie nicht erkennen. Vor meinen Sabbaten verhüllen sie ihre Augen. So werde ich in ihrer Mitte entweiht. Sie machen keinen Unterschied zwischen den heiligen und den unheiligen Dingen. Und dann weiter in Kapitel 44 lesen wir, was die Priester noch tun sollen. Die sollen nicht nur selber unterscheiden, sondern sie sollen mein Volk unterweisen, zwischen heilig und nicht heilig zu unterscheiden. Sie sollen den Unterschied zwischen unrein und rein erkennen lassen. Das ist, was die Priester tun sollen. Sie sollen das Volk lehren zu unterscheiden. Dass wir sagen können, das ist von Gott, das ist in Ordnung und das ist total daneben, das werden wir niemals akzeptieren. Und du sagst, ja, aber das ist gefährlich. Wenn wir Lehre oder halt Dinge, die nicht in Ordnung sind, beurteilen, dann könnten wir in Gefahr sein, uns zu überheben. Ja. Wenn du dich morgen ins Auto setzt und fährst in die Stadt runter, könntest du einen Unfall haben. Viele Menschen haben Autounfälle. Nur weil es einen Unfall geben könnte, sagst du dich, ich setze mich nicht ins Auto. Nur weil man es nicht richtig machen könnte beim Richten, hast du nicht die Freiheit, dann lass es lieber sein. Da ist eine Gefahr. Aber wenn wir sagen, ja, dann richte ich lieber nicht, da ist eine viel größere Gefahr. Du trägst zur allgemeinen Verunsicherung und Verwirrung bei. Das betrifft nicht nur dich, sondern das betrifft die Menschen um dich herum. Weil wenn du die Fahne hochziehst, in deinem Kreis, in deiner Umgebung, da wo du stehst, in deinem Pastorenkreis oder was auch immer, und sagst, das ist, was Gott sagt, werden Leute Anstoß nehmen, Leute werden sich ärgern, Leute werden auch nach Hause gehen und sagen, das macht mich aber jetzt stutzig. Jetzt muss ich mal gucken, was wirklich die Schrift sagt. Und Leute fangen an zu fragen, was ist denn jetzt die Wahrheit? Aber wenn alle sich nur ein Teil denken und keiner sagt die Wahrheit, was ist dann? Als diese furchtbare dämonische Befreiungslehre rumging, da haben Pastoren gesagt, also ich bin auch nicht so ganz einverstanden, aber um der Einheit willen, weil einer aus ihrem Kreis hat diese furchtbare Lehre dann verbreitet. Um der Einheit willen werde ich mich nicht dagegen stellen. Und nachher war nicht das Problem diese Lehre, die die Leute in dämonische Bindung gebracht haben. Am Schluss der ganzen Geschichte war derjenige das Problem, der gesagt hat, diese Lehre ist nicht von Gott. Der war das Problem. Das ist das Strickmuster. Um der Einheit willen. Ich bin auch nicht dafür, aber das behalte ich für mich. Aber öffentlich sage ich nichts. Ihr Lieben, wenn wir Gott gefallen wollen, wenn wir ihn ehren wollen, wenn wir ihn ehren wollen als Gott des Rechts, können wir uns eine solche Neutralität nicht erlauben. Wir müssen nicht über alles zu Gericht sitzen, wir müssen nicht alles beurteilen, wir müssen nicht überall unseren Kommentar irgendwie hinterlassen. Aber wenn es um Dinge geht in unserer Umgebung, die eindeutig gegen das Wesen und die Prinzipien Gottes sind, müssen wir unsere Stimme erheben und sagen, da mache ich nicht mit, ich bleibe bei der Wahrheit, ich bleibe beim Wort Gottes. Egal, was es uns kostet, sonst werden wir die Gunst Gottes niemals bekommen. Oder wenn wir sie gehabt haben, wir werden sie verlieren. Wir müssen das Volk lehren, zu unterscheiden. Zwischen heilig und nicht heilig. Ich habe euch heute Nachmittag dieses Beispiel gegeben, wo jemand den ultimativen Stolz für Demut ausgibt. Und da saßen hunderte von Leuten und niemand steht auf und sagt, Entschuldigung, du denkst, es ist Demut, es ist ultimativer Stolz. Es ist das Wesen des Teufels. Um der Einheit willen, um des Friedens willen, um der Nettigkeit willen. Das muss aufhören. Wenn wir eine Bewegung Gottes in diesem Land sehen wollen, wenn wir sehen wollen, dass Gott noch einmal sich zu uns stellt, müssen wir uns zu ihm stellen. Wir haben keine andere Wahl. Sonst geht er an uns vorbei und wirkt in der ganzen dritten Welt überall, dass wir die Berichte nur so hören und staunen und sagen, ja, und wann geht's hier endlich mal los? Na, das, was der Himmel schon lange fragt. Wann geht's hier endlich mal los? Wann werden meine Leute zur Wahrheit zurückkehren? Wann werden sie wieder mich ehren und mich repräsentieren und in meiner Weise Dinge handhaben? Paulus sagt, richtet die Bösen in der Gemeinde. Dasselbe Wort, Krino. Paulus gebietet, das Böse und die Bösen in der Gemeinde müssen gerichtet werden und hinausgetan werden. Das gebietet Paulus. Ihr seht, dieses eine kleine Zitat, wir dürfen dich richten, das gibt ein völlig falsches Bild. Ein völlig falsches Bild. Leiterschaft, die nicht bereit ist zu richten, wird niemals in Autorität wachsen. Niemals. Weil sie Jesus verrät. Weil sie ihn unterläuft. Sie wollen den Segen Gottes haben, aber nicht leiden für die Wahrheit. Paulus sagt zu Timotheus, predige das Wort, steh dazu, zur Zeit, zur Unzeit, überführe, lass nicht locker. Und dann sagt er, leide willig. Es springt auf einmal vom Predigen zu leiden. Was hat denn das miteinander zu tun? Ja, wenn du das nicht weißt, predige die Wahrheit, dann wirst du die Antwort herausfinden. Probier es einfach mal. Halleluja. Halleluja. Viele Male sehen wir in der Schrift, wo die Leiterschaft gerichtet hat. Paulus konfrontiert Petrus und bezichtigt ihn vor anderen der Heuchelei. Und dann lesen wir nicht, am Abend hat der Heilige Geist ihn mächtig überführt. Und dann ging er zum Petrus und hat Buße getan. Vor anderen hat er Petrus konfrontiert. Hat gerichtet. Hat ein Gericht Gottes ausgesprochen. Gericht ist nicht Verurteilung. Gericht ist Bewertung. Beurteilung eines Sachverhaltes. Wir verurteilen nicht Personen, aber wir beurteilen Lehre, Sachverhalte, Verhaltensweisen. Paulus sagt, Titus 1, ich glaube Vers 9, bin ich sicher, aber Kapitel 1. Von Menschen, die vorgeben, Gott zu kennen, aber durch ihre Werke verleugnen sie ihn. Er maßt sich an, ihr Leben zu beurteilen und sagt, das sind Schwätzer. Die kennen Gott nicht. Ja, wie kannst du das sagen? Ja, weil ich Gott kenne, sagt Paulus. Deswegen kann ich das sagen. Und weil ich weiß, wer Gott kennt, macht solchen Blödsinn nicht. Wer den Namen des Herrn nennt, trete ab von Ungerechtigkeit. Ungerechtigkeit und der Name des Herrn passt nicht zusammen. Und Paulus beurteilt diese Leute. Er spricht ein Gerichtsurteil aus. Er sagt, diese Leute kennen den Herrn nicht wirklich. Ja, die waren bestimmt sehr erbaut, als sie gehört haben, was Paulus über sie redet. Bestimmt waren die sehr erbaut und fingen an, ihre Spielchen zu spielen. Der redet hinter unserem Rücken. Und solche Geschichten. Paulus sagt, Philipper 3, das sind Leute, die sind Feinde des Kreuzes. Ist das ein Urteil? Na klar ist das ein Urteil. Und zwar ein ganz massives. Er fällt ein Urteil. Ja, wie kann er das tun? Wir dürfen doch nicht richten. Er tut es, weil er ein Nachfolger des Herrn ist. Und der Herr richtet. Er ist ein gerechter Richter. Und hier ist ein wichtiger Punkt noch zum Schluss. Lass uns einmal zu Johannes 5 gehen. Das ist eine machtvolle Geschichte. Dahinter ist ein ganzes Ding, was ich irgendwann demnächst mal lehren werde. Johannes 5, Vers 30. Ich kann nichts von mir selbst aus tun. So wie ich höre, so richte ich. Siehst du, Jesus richtet. So wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Ihr Lieben, in dem Maße, wie wir wirklich von Herzen den Willen Gottes suchen, wird unsere geistliche Beurteilungsfähigkeit entwickelt und gereinigt. und wird in immer klarer Übereinstimmung mit Gott kommen. Jesus sagt, meine Gerichte sind gerecht, meine Urteile sind richtig, denn, was ist die Begründung? Warum sagt er, ich urteile richtig? Weil ich nicht meinen Willen suche. Das heißt, wenn wir unseren eigenen Willen suchen, wenn wir unser Königreich bauen wollen, wenn es uns um unsere Ehre geht, um unseren Namen geht, um uns geht, dann sind wir total anfällig für völlig geistliche Fehlurteile. Und unser geistliches Empfinden ist nicht verlässlich. Aber wenn wir sagen, ich will den Willen Gottes tun, Gott hilft mir und Gott darf arbeiten an unserem Herzen und er reinigt unsere Motive, wird unsere geistliche Unterscheidungsfähigkeit sich entwickeln. Und wir können mit Gewissheit in bestimmten Dingen sagen, das ist von Gott und das ist nicht von Gott. Das kommt vom Himmel und das kommt von der Hölle. Und das ist wichtig. So ist Jesus aufgetreten, so sind die Apostel aufgetreten. Nur moderne Leiter wollen so nicht auftreten. Ich möchte kein moderner Leiter sein. Ich möchte ein Mann Gottes nach diesem Buch sein. Und wenn alle sagen, ich bin altmodisch, dann ist mir das egal. Und wenn sie sagen, ich bin alttestamentlich, ist mir das auch egal. Ich möchte in Übereinstimmung mit diesem Buch kommen. Ich bin da noch nicht, aber das ist meine Sehnsucht. Und da will ich hin. Und ich kann nicht sagen, oh Hilfe, beim Richten kann man Fehler machen. Ich habe viele Fehler gemacht, na klar. Aber ich übe noch. Du kannst auch nicht sagen, also erst wenn ich ein 10-Gang-Fahrrad richtig perfekt fahren kann und Tour de France mitmache, dann werde ich mich zum ersten Mal aufs Fahrrad setzen. Da wirst du nie bei der Tour de France mitfahren. Sondern du als Kind gehst du aufs Rad und wenn die ersten Stützräder weg sind, fällst du um und du hast Eifer, du machst es nochmal und nochmal und nochmal und es braucht lange Zeit, bis du den Bogen raus hast, wie du auf zwei Rädern die Balance halten kannst. Die Tatsache, dass du umfallen kannst, hindert dich nicht, weiter zu üben. Ich werde es nie vergessen, mit welchem Eifer damals unsere kleine Tochter immer wieder ins Meer rannte und versuchte zu schwimmen. Und sie konnte nicht schwimmen. Und die hat nie aufgegeben. Die ist ins Wasser und wollte schwimmen und ist untergegangen wie eine bleierne Ente. Und wir dürfen nicht sagen, ja, beim Richten kann man Fehler machen. Logisch kann man Fehler machen. Deswegen wollen wir es üben und deswegen brauchen wir einander. Und wir wollen es schriftgemäß tun, aber wir wollen es tun. Wir werden es nicht lernen, indem wir vor lauter Angst es nicht tun. Und noch einmal, nicht zu richten kann mehr Schaden anrichten, als in einer falschen Weise zu richten. Galater 6, wenn du deinen Bruder sündigen siehst, geh hin im Geist der Sanftmut. Du kannst nicht sagen, wenn meine Sanftmut perfekt ist, dann werde ich hingehen. Du wirst nie hingehen. So, wir können sagen, Herr, hilf mir, ich will es nicht tun, weil ich ihm eins auswischen will, ich will es nicht tun, weil ich ihm zeigen will, dass ich besser bin und überlegen bin, aber er ist in Gefahr, das ist verkehrt, was er tut, das ist gefährlich und ich habe Verantwortung für meinen Bruder und ich gehe jetzt hin und hilf mir, das so freundlich und so sanftmütig zu sagen, wie es überhaupt geht, aber hilf mir und gib mir Klarheit und ich werde es sagen. Und wenn du dann hinterher merkst, dass du doch irgendwie mit eigenen Emotionen oder sonst irgendwie was dabei, dann kannst du immer noch Buße tun. Aber diese Idee, richten ist gefährlich und wir können dabei Fehler machen, also lieber gar nicht, ist eine Alternative des Teufels und hält uns in Bindung. Verstehen wir das? Hält uns in Unmündigkeit, verhindert, dass wir in Klarheit wachsen. Ja?
Amen.
So nicht mehr einseitig nur diesen Satz, oh, wir dürfen nicht richten. Wir dürfen nicht richten. Amen. Wir müssen richten. Amen. Vater, hilf uns, in Klarheit zu kommen. Hilf uns, dein wunderbares Wesen zu sehen und zu schätzen und es in unseren Dienst hineinzunehmen. Und unser Dienst soll geprägt sein von deinem Wesen. Und weil du ein Gott des Rechts und der Gerechtigkeit bist und weil du gerechte Urteile sprichst und wir deine Nachahmer sein sollen, hilf uns, dich zu ehren. Hilf uns, unser Herz zu bewahren, mehr als alles andere, dass wir uns nicht überheben über die, die es falsch machen. Aber hilf uns, dass wir nicht zurückweichen, dass wir nicht Feiglinge sind, dass wir nicht zur allgemeinen Orientierungslosigkeit und zum Einheitsbrei noch dazu beitragen. Hilf uns, dass wir solche sind, durch die Klarheit kommt, durch die dein Wesen wieder Strahlkraft gewinnt und Menschen sagen, wenn Gott so ist, dann will ich ihm folgen, wenn Gott so ist, dann will ich ihm gehören, wenn Gott so ist, dann macht es Sinn und ich will ihn lieben von ganzem Herzen. Wir danken dir, Herr, lass uns zunehmen in unserem Alltag und nachjagen der Erkenntnis deines wunderbaren Wesens, dass wir deine Bewunderer und Liebhaber werden und deine Nachahmer. Wir danken dir. Halleluja. Halleluja. Amen. 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 Danke, dass ihr so lange ausgehalten habt. Ich weiß, es war eine lange Lehre, ich glaube fast eine Stunde oder so, ne?